Fünftes Kapitel, der sogenannte Abstand.
Vorgenommen haben die von Abständen 2 Euro Rennen. 19.000 Mark, dafür haben wir die ganze Palisander jetzt hier für die Rechnung gezogen. Die sind sowieso nicht scharf. Und Mieten sind diesmal drin, alle über 1.000 Mark, unheimlich viel.
In der Anzeige stand also Wohnung in besonders schöner Lage, nämlich Chamisso-Platz und Nähe Chamisso-Platz. Und dann kamen wir dahin, dann waren es halt 2 Straßen weiter, Kreuzberg und Chamisso-Platz konnte man zwar hinlaufen, aber also nichts irgendwie sehen. Und die Wohnung war als 5-Zimmer-Wohnung avisiert worden und wir kamen dahin und die hatte zwar auch 5 Räume, wobei sich aber herausstellte, dass also Küche und Bad irgendwie noch gar nicht eingebaut waren. Es gab zwar ein Klo und man konnte sich auch vorstellen, wo die Küche hinkommen sollte. Aber diese 2 Räume mussten also von den 5 wieder abgezogen werden. Und haben wollten sie
6.500 Mark.
Und es war halt so eine Wohnung, wo die Schwellen kaputt waren. Und
die Tür eingeschlagen halt war.
Noch nicht richtig drin war. Und eben Küche und Bad Einbau. Also man hätte da gut nochmal so 10.000, 15.000 Mark reinstecken müssen, um es überhaupt als Wohnung bezeichnen zu können.
Dahinter verbirgt sich nichts anderes, als dass irgendjemand eine Wohnung angemietet hat, ein paar Möbel reingestellt hat und die einfach für 6.000 Mark abzugeben versucht und bei diesem wahnsinnigen Wohnungsmarkt von Berlin er sicher noch eine Chance hat, dass er irgendjemanden findet.
Und das Problem mit Maklerverträgen ist, dass die Größe der Wohnung, wie wir sie suchten, sehr selten über Makler gemacht wird. Also so diese großen alten Wohnungen, wie wir sie ja wollten. Wir wollten ja keine Neubauwohnung mit 4 Zimmern, weil die nicht bezahlen konnten. Es musste also ein Altbau sein. Und uns da eben sehr viele Makler am Telefon sagten, dass es also der Markt sei, an den sie eigentlich fast überhaupt nicht rankämen, weil die unter der Hand weggingen, ne? Also über Bekannte und weiß der Himmel was. Ja, und diese eine Wohnung, die wir über den Makler bekamen, das sollte halt auch, stand irgendwie in der BZ und wir haben angerufen und hin und Maklervertrag. Und es war eine Wohnung in der Gentiner Straße, die angekündigt war als 4-Zimmer-Wohnung, wo wir dann auch hinkamen und irgendwie eine sehr nette Haushaltsfrau irgendwie sehr bereitwillig war und aber gar nichts wusste von einer 4-Zimmer-Wohnung, sondern irgendwie nur von 2-Zimmer-Wohnungen. Und wir aber nun also in dem Wahn, dass wir nun die Ersten seien und überhaupt diese Wohnung sehen müssten, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen könnten, sind dann also auf kriminelle Weise in diese Wohnung eingebrochen, indem wir sowas Ähnliches wie niedrig benutzt haben und haben uns also diese Wohnung angeguckt. Und
ein Stück Draht, das wir unten vom Zaun, vom Hinterhof abgekniffen haben, Kneifzange.
Naja, und da kamen wir in die erste Wohnung rein und stellten eben fest, dass das eine 2-Zimmer-Wohnung sei und da zwar eine Wand sichtbar war, wo es also dann nach hinten zu der 2. 2-Zimmer-Wohnung ging. Also man hätte diese Wohnung eben durchbrechen und ausbauen müssen und dann wäre es irgendwann mal eine 4-Zimmer-Wohnung geworden. Ich glaube, der wollte auch Abstand haben, ne? Ich weiß nicht mehr wie viel, aber für irgendwas wollten die immer Abstand haben. Stuck inside the streets, it's like a human traffic jam. People walk right over me now, they don't give a damn. If I ask again, would you give me a gun? If I took your hand, would you turn around? What you do to me, just try to see. That I'm a stranger in the city.
Was die Abstandsforderung angeht, so müssen wir unterscheiden zwischen die Forderung, die vom Vermieter ausgeht und jene andere, die vom ausziehenden Mieter ausgeht. Sprechen wir erst vom Vermieter. Da muss zunächst mal festgestellt werden, dass wir in Berlin zu nahezu 98% preisgebundenen Wohnraum haben, der entweder preisgebundener Altbauwohnraum ist oder öffentlich geförderter sozialer Wohnungsbau. Und bei diesen Wohnungen ist ja eine sogenannte einmalige Leistung, also die Hergabe eines Betrages von Seiten des Mieters an den Vermieter, generell unzulässig. Das heißt also, wenn sowas passiert, und da gibt es ja die dollsten Geschichten, dass sich zum Teil die Mieter keine Quittung bekommen, dass sie also das Geld im Gespräch so übergeben müssen und dann in Beweisnot geraten, wenn sie es auf dem Klagewege zurückhaben möchten. Das ist zumindest von den geltenden Bestimmungen her fassbar. Da kann man also die Gerichte anrufen und dann auf dem Klagewege diese Kaution zurückfordern. Die andere Frage, und die ist, glaube ich, genauso gravierend, wenn Sie heute die Zeitungen aufschlagen, vornehmlich die Wochenendausgaben, die Sonntagsausgaben, dann werden Sie feststellen, dass hier doch Wohnungen angeboten werden, in der Regel von Mietern, die ausziehen wollen, mit erheblichen Abstandsforderungen. Nur ist es so, dass ja hier im Prinzip zwischen dem ausziehenden Mieter und dem, der die Wohnung haben möchte, ein Kaufvertrag zustande kommt. Und dagegen ist wiederum im Prinzip nichts zu sagen. Ich muss natürlich in zwei Ebenen argumentieren. Die eine Ebene ist die mieterpolitische. Da ist es in der Tat verwerflich. Die andere ist die formal-juristische. Während ich vorhin sagte, dass der Vermieter eine Abstandsforderung nicht erheben darf, ist es zwischen ausziehendem Mieter und interessiertem Mieter formal legitim, dass die beiden einen Kaufvertrag machen und er bestimmte Gegenstände erwirbt. Inwieweit der Preis stimmt, kann man durch einen Sachverständigen feststellen lassen, denn man muss ja dort immer nur den Zeitwert der Gegenstände bezahlen und kann den überhängenden Betrag auf dem Klagewege wieder reinholen.
Sie hörten den Vorsitzenden des Berliner Mietervereins. Zuständig für die Begutachtung von Möbeln und all dem, was gemeinhin Abstand genannt wird, ist der vereidigte Möbelsachverständige. Man findet die Adressen im Branchentelefonbuch.
Sie haben mich eben gefragt, warum die Leute nicht zum Sachverständigen gehen. Hauptgrund ist die Angst, dass sie die Wohnung nicht bekommen. Denn der Verkäufer sagt klipp und klar, unterschreiben Sie mir das nicht, draußen stehen 50 andere, die sich um die Wohnung reißen. Das macht also nicht nur der Verkäufer, sondern das betreiben auch die Hauswirte dieses zum Teil, möchte ich sagen. Und jetzt haben wir also hier zum Beispiel eine Sache. Das ist ein Ehepaar mit Kindern. Die haben für 5000 Mark diese Sachen übernommen. Und Zeitwert 1656 Mark. Und dabei ist noch Folgendes zu beachten: Die haben zwei Einbaudecken übernommen. Wenn der Hauswirt jetzt verlangt, dass die das herausreißen, dann müssen sie wahrscheinlich noch einmal allein 1500 Mark aus ihrer Tasche bezahlen, um die Wohnung wieder in den Zustand zu setzen, wie er eben vorher war. Da haben wir einen anderen Fall. Da war der Verkaufspreis 2800 Mark und mein Schätzpreis 979. So, dann haben wir eine andere Sache. Passen Sie auf. 8000 Mark bezahlt und Wert 3324. Und da war das also so böse, dass die Möbel teilweise 20 Jahre alt waren, abschreibungsmäßig also null. Ein Schlafzimmer aus dem Jahr 1924, also das war nur noch auf die Kippe zu werfen. Gardinen zerlumpt, aber die Leute haben es gemacht, weil die Wohnung schön war, weil sie billig war. Und dann hinterher kam das böse Erwachen. Was haben wir noch? Hier. Eine Wohnung. 1200 Mark, Restwert 68. Ja, 68 Mark war das Wert, was in der Wohnung war. Ja? Da war zum Beispiel zwei Speisezimmerstühle. Sitz mit braunem Kunstleder bezogen, Polstersessel. Also das war so verschmutzt, dass man also von dem Stoff überhaupt nichts mehr sah, sondern nur noch den berühmten Glanz drauf hatte. Ja. Der Küchenschrank, schwarz gestrichen, 40 Jahre alt und so voller Schimmel, also dass man sich also eben muss, überhaupt den Schrank anzufassen. Ja. Tiefkühlschrank, schwarz gestrichen. Der Kühlschrank ist für menschliche Bedürfnisse nicht mehr verwendbar, da völlig verdreckt und verschimmelt. Ja, das ist natürlich alles null Mark hier.
Keine Angst vor den Sachverständigen. Sie sind nicht teuer und haben festgelegte Gebührensätze. Das Geld kann außerdem hinterher vom Vormieter zusätzlich eingefordert werden.
Also der Mindestsatz 60 Mark, ja, das ist dieser Satz, der bis zu einer Summe von 4000 Mark geht. Also diese 60 Mark ist der Mindestsatz. Und dann kommt natürlich noch also die An- und Abfahrt eine Stunde, die Stunde A 35 Mark. Nicht? Das würden also 95 Mark sein, das ist der normale Mindestsatz. Wenn es sich also um höhere Summen handelt, über 4.000 Mark, dann sind es 2% des Wertes. Im Grunde genommen oder im Durchschnitt, sagen wir, handelt es sich einfach um Werte bis zu 8.000 Mark.
Was den Zeitungsmarkt angeht, sagen, dass wir vielleicht 4 bis 5 Wohnungen gesehen haben, die annehmbar waren, die wir wahrscheinlich bezogen hätten. Nein, 2 Monaten Suche, aber absolut intensiver Suche. Und das wird zu einem, diese Suche wird zu einem Tagesjob. Da kann man nicht mehr viel nebenbei machen. Das ist eine Tagesarbeit, das ist ein durchgehender Job. Das ist 2 Monate, haben wir Wohnungssuche gejobbt. Das heißt eben morgens aufstehen, diese Zeitungssachen machen, dann gibt es am Tag mindestens 2 bis 3 Sachen, entweder eine Besichtigung oder einen Besuch bei einer Hausverwaltung, wo man sich auf eine schon besichtigte Wohnung hin vorstellt. Oder es gibt Briefe tippen und es gibt Briefe wegbringen oder es gibt diese Telefonsachen. Dann wieder diese Diskussion um diese Wohnung, ob man die denn nehmen könnte oder ob man die vielleicht nicht nimmt. Und die endlosen Rechnereien, was es denn wieder da kostet, also die gesamte Elektrik zu renovieren, weil die aus den Wänden lenkt, oder was es denn kostet, da ein warmes Wasser zu verlegen.
Die Wohnung haben wir dann ja weder durch Anzeige noch durch Makler noch durch sonst irgendwas gekriegt, sondern darüber, dass wir jemanden kannten, der wiederum jemanden kannte, der eine Wohnung vermietet, so ungefähr, der gerade aus seiner Wohnung ausziehen sollte.
Ich hörte von über 7 Ecken in der Verwandtschaft von irgendeinem, der sich ein Haus gekauft hatte und aus seiner hervorragenden, wunderhübschen, riesengroßen Wohnung in Charlottenburg auszog oder ausziehen wollte. Und da haben wir uns sofort hintergeklemmt, noch am gleichen Abend den angerufen und haben letztlich natürlich auch über diese Bekanntschaftsverhältnisse, die da irgendwie noch so im Hintergrund waren, natürlich einen Draht zu dem gehabt. Und der hat sich dann für uns entschieden. Also für uns entschieden, in dem Sinne, uns als Nachmieter bei dem Haus, bei der Hausverwaltung vorzuschlagen, was ja immer noch ziemlich wichtig ist. Und ja, so hat es dann letztlich geklappt.
Naja, obwohl wir die Wohnung gekriegt haben, dann durch die Hausverwaltung halt auch, indem wir da als seriöses, beidseitig berufstätiges, junges, zukünftig verheiratetes Paar aufgetreten sind. Und weder Wohngemeinschaft noch Hund erwähnt haben.
Und der Hund mittlerweile legitimiert ist, aber ich immer noch nicht.
Sechstes Kapitel. Warum ein Hund schneller legal wird als ein Mensch. Das neue Untermietsrecht. Ein Rechtsanwalt erklärt.
Das Mieterschutzgesetz ist ja in Berlin außer Kraft getreten, Ende 1975, und abgelöst worden durch die Schutzvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Und in den alten Bestimmungen des Mieterschutzgesetzes stand ohne Einschränkung drin, dass die Erlaubnis zur Untervermietung vom Vermieter nur aus wichtigem Grunde verweigert werden durfte. Diese Bestimmung ist abgelöst durch eine Bestimmung des Bürgerlichen Gesetzbuchs in einer neuen Fassung, die jetzt eben ab Januar 76 auch in Berlin gilt. Und diese
jetzt voraus für die Erlaubnis zur Untervermietung, also gegen den Willen des Vermieters, dass das Bedürfnis zur Untervermietung nach dem Abschluss des Mietvertrages entstanden sein muss. Früher war es also so, dass jemand als Einzelperson eine Wohnung mieten konnte und wenn die Wohnung groß genug war, konnte er sagen, bitte, ich möchte jetzt untervermieten. Und dann war das Gericht nach altem Recht gehalten, wenn also die räumlichen Verhältnisse ausreichend waren und gegen die Person des Untermieters nichts einzuwenden war, die Genehmigung zu erteilen. Heute ist die Einschränkung eben so, dass das Bedürfnis nachträglich entstanden sein muss und das wird ja schwerlich jetzt zu beweisen sein. In der Praxis spielen deshalb also auch diese Genehmigungsverfahren eine ganz untergeordnete Rolle, denn wer heute als Einzelperson mietet und eine Woche oder einen Monat später hinkommt und sagt, ich will jetzt an zwei Personen untervermieten, der hat keinen Anspruch auf diese Genehmigung. Er kann also auch mit gerichtlicher Hilfe nichts erreichen, weil er nicht nachweisen kann, dass sich seine Verhältnisse in diesem kurzen Zeitraum geändert haben. Eine Änderung der Verhältnisse würde nur etwa dann vorliegen, wenn jemand, sagen wir mal, eine Zwei-Zimmer-Wohnung mietet und anschließend wird er vielleicht arbeitslos oder ähnliches, also seine wirtschaftlichen Verhältnisse verschlechtern sich, dann könnte man das als einen solchen Grund ansehen. Oder der vielleicht typische Fall, eine Ehe wird geschieden oder ein Kind des Mieters geht aus dem Hause während des bestehenden Mietverhältnisses, dann könnte also auch die Erlaubnis zur Untervermietung erzwungen werden. Aber nicht in dem Fall, dass man etwa bei der Wohnungssuche darauf ausgeht, allein zu mieten und dann zu sagen, nein, ich will jetzt untervermieten. Das geht gegen den Willen des Vermieters nicht.
Letztes Kapitel.
Wir haben bei unserer Wohnungssuche eigentlich alle Möglichkeiten, die es im Moment so auf dem Wohnungsmarkt gibt, ausgeschöpft. Wir haben angefangen mit der Ebene des Zeitungsmarkts. Also haben alle Tageszeitungen, die dafür in Frage kommen, das hieß also BZ und Tagesspiegel. Und am Wochenende Morgenpost, vor allen Dingen mit dem größten privaten Wohnungsmarkt in West-Berlin. Und Tagesspiegel. Durchgeguckt.
Dazu kommen noch die Wochenmagazine, Tipp, Hobo, heute noch City, die auch einen Anzeigenmarkt haben, auch für Wohnungen.
Und dann haben wir halt viel telefoniert. Also nach dem Branchentelefonbuch erstens Makler angerufen, zweitens Hausverwaltung angerufen.
Und das eben
jeden Tag. Und zwar nach dem Alphabet jeden Tag und immer wieder, wenn die gesagt haben, rufen Sie mal nochmal in 14 Tagen an.
Na, dann noch die ganzen Sachen, immer alle Leute, die man kennt, ansprechen.
Und was wir auch gemacht haben, zwei, dreimal war selber Anzeigen aufzugeben, wobei also das für uns überhaupt nichts gebracht hat. Da hatten wir zwar also mal irgendwie ein Angebot, aber das waren dann Geschichten, die so horrende Abstandssummen hatten, dass das für uns sowieso nicht in Frage kam. Und außerdem als absolut sinnlos und das Briefmarkenporto zum Fenster herausgeschmissen waren, einfach nur schicke Anzeigen. Nur was man also, glaube ich, schon sagen kann, ist, wie man so eine Wohnung sucht oder wie man da auftritt. Und da haben sich eben diese Gehaltsbescheinigungen als absolut notwendig herausgestellt. Also wir hätten keine Wohnung eigentlich in der Konkretion auch nur angeboten gekriegt, wie das ja bei uns doch zwei, dreimal war, wenn wir nicht nur den Anstrich von Seriosität, sondern eben auch von finanzieller Absicherung geliefert hätten.
Und Ja, die kleinen illegalen Schritte, die das sind, die man innerhalb einer solchen Suche macht, sind, glaube ich, alle nicht gefährlich. Wenn man nur die Wohnung erstmal hat, ist es gut, denn die lässt sich nur noch, da lässt sich jemand nur noch rausschmeißen, wenn er nicht bezahlt, aber nicht, weil er bei der Anmietung mal angeblich Geld verdient hat und gar keins hatte.
Na, was für die Illegalität, die uns als direkter Rechtsbruch von Seiten der Vermieter oder Vormieter geboten worden ist, ja noch hinausgeht,
ist eigentlich das, was immer noch rechtens ist, nämlich die Forderung nach bestimmten Mietern, die Forderung nach solventen Mietern, die Forderung nach verheirateten Mietern, die Forderung nach Verheirateten ohne Kindern. Also man kann sich doch fragen, inwieweit es überhaupt rechtens ist, das Grundbedürfnis, ein Dach über dem Kopf zu haben, von Leuten, die die Wohnungen besitzen, damit verknüpft werden kann, sich ganz bestimmte Leute einfach auszusuchen. Um zu sagen, bei mir wohnt halt nur jemand, der verheiratet ist. Oder bei mir wohnt überhaupt nur jemand, der eben mindestens 3.000 Mark verdient. Also ich finde es nicht nur illegal, 6.500 Mark für eine Wohnung zu verlangen, der nur Schrott drin steht, sondern ich finde es auch illegal, wenn jemand, der eine Wohnung, die meinethalb keinen Abstand kostet, Mieter verlangt, die 4.000 Mark im Monat verdienen.
Wir um 20 brachte heute Wohnungssuche in Berlin. Eine Originaltonreportage von Wolfgang Hagen. Musik von Stevie Wonder, John Miles und Todd Rundgren. Regie Ulrich Herzog, Redaktion Alfons Laustrup.
Nachweis des bestellten Aufgebotes